Gehörst auch du zu den Menschen, die 6 oder 7 Stunden schlafen? Dann musst du bitte diese Episode und die Studie, die ich da vorstelle, dir anhören. Und wenn du noch weniger schläfst, dann bitte erst recht. Hey, Chris Surell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. In der Wissenschaft gibt es ja so viele spannende Erkenntnisse, vergraben in Textbüchern, in wissenschaftlicher Literatur und in Studien, die in der Community weit verbreitet sind, aber in der Allgemeinheit, in der breiten Öffentlichkeit noch völlig unbekannt sind. Und meinen Job sehe ich auch darin, denn ich liebe es, diese Studien zu lesen, daraufhin neue Konzepte zu entwickeln, neue Vorträge, neue Bücher zu schreiben etc. und eben auch hier im Podcast, wie ich finde, spannende Studien zu teilen. Und eine davon, die ich glaube, wirklich eigentlich jeder Mensch kennen sollte, denn es betrifft eben die allermeisten, ist diese hier. Die Studie hat den Titel The Cumulative Cost of Additional Wakefulness, Dose-Response Effects of Neurobehavioral Functions and Sleep Physiology. Also frei übersetzt, die kumulativen, also die zusammengerechneten Kosten von zusätzlicher Wachheit. Und wie wir gleich sehen werden, in der Konsequenz auch eben von weniger Schlaf. Das ist eine Studie, die schon relativ alt ist, aus dem Jahr 2003. Und man würde meinen, dass sowas sich über die Zeit, über die Jahre wirklich auch in der Öffentlichkeit etabliert, aber das ist zumindest mein Eindruck. Ich kenne wenige Menschen, die diese Studie tatsächlich mit den Details kennen oder überhaupt kennen und vor allem daraus auch für sich eigene Schlüsse ableiten. Ich möchte kurz das Design vorstellen. Wir gehen nicht in jedes Detail rein. Ich werde die Studie auch verlinken, wo die richtig tief einsteigen wollen, das nochmal mehr können. Aber ich werde hier die groben Konturen skizzieren. Es ging hier darum, dass man Menschen mittleren Alters, konkret von 21 bis 38 Jahre, über 14 Tage in einem sehr stark kontrollierten, höchste wissenschaftliche Standards kontrollierten Laborexperiment verfolgt hat. Und es gab 4 Gruppen. Gruppe 1 war eine Gruppe, die über diese 14 Tage jede Nacht 4 Stunden geschlafen hat. Gruppe 1. Gruppe 2, ebenfalls 14 Tage, hat 6 Stunden pro Nacht geschlafen. Gruppe 3 hat gar keinen Schlaf gehabt, allerdings über nicht über 14 Tage, sondern über 3 Tage, sodass man gesehen hat, was auch kompletter Schlafentzug mit dem Gehirn, mit dem Körper macht. Und Gruppe 4 war die Kontrollgruppe, die jede Nacht die Möglichkeit hatte, 8 Stunden zu schlafen. Und während der Wachzeit hat man alle Teilnehmenden aus allen Gruppen bestimmte Tests unterzogen, vor allem kognitive Tests, also wie unser Gehirn funktioniert. Und da gibt es auch standardisierte wissenschaftlich anerkannte Tests, da geht es um Reaktionsgeschwindigkeit zum Beispiel, das heißt, etwas leuchtet auf einem Bildschirm auf und man muss einen Knopf drücken und je nachdem, wie schnell das passiert, kann man ableiten, wie viel Zeit vergangen ist zwischen das optische Signal wurde erkannt vom Gehirn und der Reiz, die Motorik, in dem Fall den Finger zu bedienen, wurde ausgelöst. Und hier in diesem Fall wurde zum Beispiel gemessen, wenn etwas länger als 500 Millisekunden, also eine halbe Sekunde gedauert hat, dann wurde das als Fehler gewertet. Das nur ein Teil. Dann wurde Lernfähigkeit getestet, wie man sich Dinge merken kann etc. Also verschiedene Dimensionen, wie unser Gehirn, wie unsere Kognition funktioniert. Und die Effekte oder die Ergebnisse aus diesem Experiment sind meines Erachtens wirklich spektakulär und die möchte ich jetzt kurz darstellen. In der Kontrollgruppe, die 8 Stunden schlafen konnte, wurden keine Defizienzen, also keine Verschlechterungen der kognitiven Fähigkeiten festgestellt. Das war zu erwarten. Aber, und jetzt wird's, wie ich finde, spektakulär, schon bei der Gruppe, die 6 Stunden geschlafen hatte, und ich ordne gleich ein, wie viele Menschen so 6 Stunden schlafen, aber viele Menschen glauben tatsächlich, dass sie 6 Stunden schlafen. Also wenn du zu denen gehörst, die typischerweise 6 Stunden schlafen, dann jetzt die Ohren spitzen. Denn es konnte hier in diesen Tests, konnten nach 14 Tagen 6 Stunden Schlaf erhebliche kognitive Einschränkungen festgestellt werden, vor allem bei der Aufmerksamkeit, aber auch in anderen Bereichen. Und das war nicht nur so etwas messbar, sondern, und jetzt kommt der Vergleich, es hatte nach 14 Tagen das gleiche Level wie bei der Gruppe, die eine Nacht komplett durchgemacht hat, also die 24 Stunden Schlafentzug hatte. Und ich glaube, wir haben das alle schon mal fest oder erlebt, vielleicht als wir jung waren, als wir durchgemacht haben oder vielleicht auch bei manchen beruflich jetzt aktuell noch relevant, wie man sich fühlt, wenn man 24 Stunden wach ist, also eine ganze Nacht durchgemacht hat. Und dieses Level an Kognition, an Gehirnfähigkeiten haben die Menschen erreicht, wenn sie 14 Tage 6 Stunden geschlafen haben. Bei der Gruppe, die nur 4 Stunden geschlafen hat, auch das 14 Tage, waren die kognitiven Fähigkeiten auf dem Level von den Menschen, die 2 Tage, also 48 Stunden, am Stück durchgemacht haben. Um das also nochmal kurz zusammenzufassen, 14 Tage lang, 2 Wochen, 6 Stunden schlafen, machen uns kognitiv oder stellen uns kognitiv in die gleiche Position, als hätten wir eine Nacht durchgemacht, und 14 Tage lang 4 Stunden schlafen, was wahrscheinlich schon für deutlich weniger Menschen im Alltag relevant ist, aber dennoch, es gibt viele, ist das Gleiche für unser Gehirn, für unsere kognitiven Fähigkeiten, für Denkfähigkeit, für Reaktionsfähigkeit, als wären wir 2 Stunden am Stück wach, ohne eine Minute zu schlafen. So, das per se finde ich schon mal einfach spannend. Ich finde es spektakulär, um ehrlich zu sein, aber lass uns das mal jetzt so stehen lassen. Die Frage ist doch jetzt, warum sagen so viele Menschen, und ich kenne wirklich viele, die sagen, 6 Stunden reicht mir aus. Warum ist das so? Und die Antwort darauf konnte diese Studie geben, denn man hat nicht nur kognitive Tests durchgeführt, um die objektive Verschlechterung der Gehirnleistung zu messen, sondern man hat die Menschen auch befragt, wie sie sich fühlen. Und das ist der Teil, wo ich finde, wo es etwas beängstigend ist, übertrieben, aber wo es spannend wird. Denn die Studie konnte zeigen, dass wir hier einen sogenannten Blindspot in unserer subjektiven Wahrnehmung haben. Denn der objektive Rückgang unserer Fähigkeiten stand in großem Kontrast zum subjektiven Gefühl, das wir hatten. Denn während die Werte für unsere kognitiven Fähigkeiten wirklich von Tag zu Tag deshalb kumuliert, also von Tag zu Tag wurden die schlechter, hat sich das subjektive Empfinden, wie müde wir sind, wie schlecht unser Gehirn funktioniert, ungefähr schon bei Tag 3 stabilisiert. Bei Tag 3, also nicht an Tag 14, sondern an Tag 3. Das heißt, obwohl es immer weiter bergab ging mit unserer faktischen Leistung, haben wir uns ab Tag 3 irgendwann so ein Gefühl des sich daran gewöhnt Habens eingestellt. Und obwohl also die Reaktionszeiten niedriger wurden, das Gedächtnis schlechter wurde, all diese Dinge, hat man ab Tag 3 so das Gefühl gehabt, okay, jetzt habe ich mich so darauf eingestellt, ich habe mich daran gewöhnt und jetzt ist es schon okay. Nicht auf einem höchsten Energielevel, aber man ist sich bewusst, dass man etwas müde ist, nicht ganz so gut funktioniert, aber ab Tag 3 konstant. Und das ist eine ganz große Fehlwahrnehmung. Denn was diese Menschen nicht wahrnehmen oder wir alle nicht, wenn wir eben über so einen längeren Zeitraum in so einem Status von zum Beispiel 6 Stunden Schlaf sind, dass die Funktion, die als erstes ihre Qualität aufgibt, ist die Fähigkeit, die eigene Müdigkeit und die eigenen kognitiven Fähigkeiten zu bewerten. Die sogenannte Metakognition. Diese Metakognition ist in unserem Präfrontalkortex, also in dem Teil des Gehirns, wo wir diese Dinge beurteilen. Und das ist das große Paradoxon, das, was der Blind Spot, wie Wissenschaftler sagen, also der blinde Fleck, den wir alle übersehen, wenn wir von uns behaupten, dass wir mit 6 Stunden Schlaf gut klarkommen. Unsere Fähigkeit, diesen Zustand zu bewerten, wird immer schlechter. Und das setzt sehr, sehr schnell ein. Wie gesagt, hier in der Studie an Tag 3. Und das ist also eine der ersten Komponenten, die wegfällt. Das ist ganz ähnlich, was man bei Menschen unter Alkoholeinfluss beobachten kann. Wenn man sie fragt, wie sehr ihre Fähigkeiten, ihre Reaktionsfähigkeit etc. eingeschränkt ist, dann berichten sie durchgehend, obwohl sie schon unter signifikantem Alkoholeinfluss stehen, dass noch alles gut ist. Das ist auch der Grund, warum viele Menschen dann trotzdem noch fahren, weil sie glauben, sie haben dieselben Fähigkeiten. Aber das stimmt nicht, denn der Präfrontalkortex ist durch Alkoholkonsum, aber eben auch durch Schlafmangel so beeinträchtigt, dass er kein verlässlicher Beurteiler dieser Situation eben mehr ist, weil er selber von diesem Effekt letztendlich betroffen ist. Das heißt, objektiv gesehen denken die Menschen, sie sind ganz gut unterwegs, faktisch sind sie aber eben auf dem Level, wie gerade beschrieben, vergleichbar mit Menschen, die ein oder zwei Stunden am Stück durchgemacht haben. Und das ist der Hauptgrund, warum so viele Menschen, und wir kommen gleich zu den Gründen, es gibt genug Gründe, wenn Menschen einen anstrengenden Job haben, wenn sie familiäre Aufgaben haben, soziale Verpflichtungen etc. Es gibt viele, viele Gründe, warum Menschen nicht mehr als 6 Stunden schlafen können. Aber wir dürfen uns nicht nichts vormachen und nicht in diese Falle, in diese biologische Falle tappen, dass wir glauben, dass es von unserem Typus, von unserem Genetik oder wie auch immer, dass wir keinen Preis dafür bezahlen. Denn den Preis zahlen wir immer. Entweder wir zahlen ihn dadurch, dass wir eben länger im Bett liegen, und ich komme gleich drauf, was diese Studie als ideale Schlafdauer bzw. Wachdauer propagiert. Also entweder wir zahlen den Preis, dass wir sozusagen etwas weniger Wachzeit haben, oder wir zahlen ihn im Sinne von physiologischen und gesundheitlichen Schäden. Im Sinn von Fehlern, im Sinne von Gereiztheit, im Sinne von eben schlechtere Reaktionsfähigkeiten, was je nachdem, welchen Beruf man auch hat, wenn man viel im Auto sitzt, wenn man in Medizinberufen, in Sicherheitsberufen ist, gerade da gibt es ja die langen Schichten etc. Aber wir müssen uns einfach klar sein, dass unser Gehirn nicht für solche langen Wachzeiten konzipiert ist. Und wie gesagt, es hat nichts mit Disziplin, nichts mit Willenskraft etc. zu tun, vor allem nicht mit Koffein. Koffein, wenn wir das zu uns nehmen, um diesen Zustand der Schläfrigkeit, der Müdigkeit etwas zu verbessern, der verändert nichts daran, dass unsere kognitiven Fähigkeiten besser werden. Er ändert nur daran, dass wir das echte Müdigkeitssignal, den Adenosinstand, wie wir sagen, im Gehirn, da haben wir eine eigene Episode dazu gemacht, deshalb gehe ich hier nicht tiefer drauf ein, aber dass dieser echte Müdigkeitszustand nicht mehr objektiv richtig gemessen werden kann. Und das ist also der Grund, warum sich für viele Menschen dieses 6 Stunden Schlafen nachhaltig und einfach okay anfühlt, aber de facto sind wir eben weit weg von diesem Zustand. Und es ist eben eine Illusion, dass man sich daran gewöhnen kann. Diese Adaption an kurze Schlafen ist nie eine faktische, nie eine objektive, sondern immer nur ein subjektives Empfinden. Das heißt, wenn du von dir sagst, das reicht mir, dann sei dir dessen bewusst, dass du dich einfach an einen Normalzustand gewöhnt hast, der aber physiologisch gesehen, und wie gesagt, auch wenn wir uns so fühlen, sich gut zu fühlen, heißt noch lange nicht, dass wir nicht den kognitiven und auch den gesundheitlichen Preis kurzfristig, aber insbesondere auch langfristig bezahlen. Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbstoptimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemand anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode. Und wenn du jetzt sagst, okay, aber mein Leben ist halt so, ich komme damit klar, dass ich vielleicht im Gehirn nicht bei 100% arbeite, sondern ich komme auch mit 60, mit 70% soweit klar. Das ist ja nur der eine Teil, was wir aus anderen Studien genauestens wissen, und auch da haben wir schon Folgen zu gemacht, deshalb hier nur kurz skizziert, ist, dass wir mit 6 Stunden Schlaf vielleicht auf unseren Tiefschlaf kommen, wenn die Dinge gut laufen. Das mag sein. Aber der für unsere emotionale Gesundheit so wichtige REM-Schlaf, der Rapid-Eye-Movement-Schlaf, der kann nicht in Gänze in nur 6 Stunden Schlaf passieren. Und wir wissen aus vielen Studien, wenn man chronisch unter REM-Schlafmangel leidet, dann multiplizieren wir um ein Vielfaches unser Risiko für jede Art von emotionalen Herausforderungen, ob das Angstzustände sind, ob das insgesamt ein chronisch erhöhtes Stresslevel ist, ob das Depressionen sind etc. So, und auch hier, wenn man sagt, ich bin nicht gefährdet für Depressionen etc., lass uns einfach bewusst sein, dass 6 Stunden Schlaf für niemanden und mit niemanden, Klammer auf, es gibt eine kleine Gruppe von genetischen Kurzschläfern, bei denen es eine Veränderung am sogenannten DEC2-Gen nachgewiesen. Die kommt tatsächlich mit so wenig Schlaf aus. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du einer von denen bist, ist sehr, sehr gering. Denn ich habe jetzt nicht die exakte Zahl im Kopf, aber ich meine, die Verbreitung von diesen DEC2-veränderten Kurzschläfern liegt bei 0, und dann kommen, ich glaube, 2 oder 3 oder 4 Nullen dazwischen, dann die erste 1% in der gesamten Bevölkerung. Also das ist etwas, was du für dich typischerweise ausschließen kannst. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Viele Menschen wissen, dass sie 6 Stunden schlafen oder glauben es zumindest. Manche würden aber von sich sagen, dass sie 7 Stunden schlafen oder vielleicht noch länger. Und hier sind 2 Effekte, wo wir hier eventuell in eine Falle tappen. Der erste Effekt ist, dass die wenigsten Menschen zwischen Brutto- und Nettoschlaf unterscheiden. Und das hat jetzt nichts mit Biohacking oder mit Nerd oder mit übertriebenem Selbstoptimierungsdrang zu tun. Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass von der Zeit, wo wir einschlafen, bis zu der Zeit, wo wir morgens aufwachen, wir nicht die gesamte Zeit, sprich nicht 100% im Schlaf sind. Selbst wenn wir uns nicht daran erinnern, selbst wenn wir nicht auf Toilette müssen oder so, wir alle haben sogenannte Micro-Arousals. Das sind ganz kleine Aufweckvorgänge, die völlig normal sind und die auch mit dem Alter länger werden. Das heißt, wenn du so im mittleren Alter bist, dann ist deine faktische Schlafeffizienz nicht 100%, sondern sehr wahrscheinlich eher, wenn die Dinge gut laufen, wenn du also wirklich eine gesunde Schlafarchitektur hast, eher bei 90%. Und wenn du Themen mit Aufwachen etc. hast, dann ist sie bei vielen Menschen auch deutlich geringer, Richtung 80% etc. Das heißt, mach bitte nicht den Fehler, dass du deine Schlafdauer einfach nur daran bemisst, wann du einschläfst und wann du aufwachst, sondern sei dir bewusst, dass du dazwischen wirklich einen erheblichen Teil deiner Schlafzeit auch verlierst. Denn wenn wir jetzt mal von zum Beispiel 6 Stunden Schlaf ausgehen, das sind 360 Minuten. Wenn wir 10% davon verlieren, sind das 36 Minuten, also schon mehr als eine halbe Stunde. Das heißt, Menschen, die denken, dass sie 6 Stunden schlafen, schlafen de facto nur etwas um 5,5 Stunden herum. Und je länger man schläft, desto größer wird dieser Effekt natürlich. Das ist der erste Faktor, der das ganze Bild der Eigenwahrnehmung verzerrt. Der zweite ist, und auch da gibt es schöne Studien zu, die zeigen, dass Menschen systematisch ihre eigene Schlafdauer überschätzen. Und zwar in dieser Studie haben Menschen im Durchschnitt ihre eigene Schlafdauer um 1 Stunde überschätzt. Das heißt, Menschen, die eigentlich von sich gesagt haben, dass sie so 7 Stunden schlafen, haben de facto nur 6 Stunden geschlafen. Weil man geht doch etwas später ins Bett, als man glaubt. Wenn man denkt, okay, ich gehe eigentlich um 11 ins Bett, dann ist oft so, dass um 11 vielleicht erst der Fernseher ausgeschaltet wird oder man noch schnell Zähne putzen geht, man dann noch ein bisschen braucht, um einzuschlafen. Und auf einmal ist es kurz vor 11:30, bevor man einschläft, obwohl man eigentlich dachte, es sei 11. Und viele Menschen wachen auch früher auf, als sie denken. Obwohl der Wecker erst um 7 klingelt, ist man vielleicht doch schon häufig um 6.43 Uhr wach. So. Und diese Effekte, wie gesagt, kommen noch zusätzlich dazu. Und deshalb, diese Studie, die offiziell betitelt ist für Menschen, die 6 Stunden schlafen, ist aus meiner Sicht genauso relevant für viele, viele Menschen, die eigentlich von sich sagen würden, dass sie 7 Stunden schlafen, weil sie de facto eben eher in der Fraktion von diesen 6 Stunden Schläfern sind. Und wenn man sagt, man ist bei 6 oder 5, dann kippt man auch ziemlich schnell in die Studie oder in die Gruppe mit den 4-Stunden-Schläfern rein, die, wie wir gelernt haben, kognitiv schon nach 2 Wochen nah an denen sind, die 2 Tage am Stück durchgemacht haben. Und zum Schluss möchte ich noch eine spannende Erkenntnis, einen Perspektivwechsel teilen, der in dieser Studie wirklich, wie ich finde, sehr elegant rausgearbeitet wurde. Denn die meisten Menschen reden immer darüber, wie lange sie schlafen und eventuell wie viele Stunden Schlaf sie verpassen. Aber was hier gezeigt werden konnte, und wer da tief reingehen möchte, bitte geht in die Studie, ist wirklich hochspannend. Sie haben gezeigt, es geht da nicht so sehr darum, wie viele Stunden Schlaf man verliert, sondern wie viel zusätzliche Wachzeit man anhäuft. Und was hier mit Hilfe von mathematischen Modellen gezeigt werden konnte, ist, dass die die maximale Wachzeit, für die Menschen gemacht sind. Und es wurde hier eben anhand dieser Studiendaten so gemessen, die Wachdauer, wo es keine kognitiven Einschränkungen gab, nachhaltig, über 2 Wochen. Das war in diesem Fall eine Dauer von 15,84 Stunden. Also wir müssen jetzt nicht in jede Kommazahl gehen, aber plus, minus. Das Gehirn, kann man hier zusammenfassend sagen, ist ungefähr für 16 Stunden Wachzeit gemacht. Darüber hinaus ist es möglich, man kann sich durchkämpfen, man kann sich wach halten, man kann sich durch helles Licht, durch Essen etc. mehr, man kann sich durchkämpfen. Aber ab dem Moment, ab diesen in diesem Experiment, und es muss nicht ganz korrekt sein, aber Größenordnung, ab 16 Stunden fängt unser Gehirn an, einen Preis dafür zu bezahlen, dass er noch unnötig lange wach ist. Das heißt, und das finde ich ein schönes Modell, was man sich merken kann, im Job, wo die Arbeitszeit erfasst wird, denken alle, jeder kennt sein Überstundenkonto. So, aber fürs Gehirn kennt niemand sein Überstundenkonto. Und lasst uns doch anfangen, das im Blick zu haben. Das heißt, jeder Tag, wo wir mehr als 16 Stunden wach sind, zahlt auf die Überstunden ein. Das heißt, da muss unser Gehirn Überstunden machen. Und in der Konsequenz für Menschen, die über Monate, Jahre, Jahrzehnte nur 6 Stunden schlafen, wird eben immer pro Tag oder pro Nacht 2 Stunden Überstunden aufgebaut. Und das System funktioniert leider oder Gott sei Dank, kann man sehen, wie man will, eben nicht so wie bei einem Arbeitszeitkonto, dass man mal ein halbes Jahr durchpowert und dann für unbezahlten Urlaub sozusagen Überstunden abbaut, dass man sich einfach mal eine Woche ins Bett legt und schläft. So funktioniert es nicht. Auch dazu haben wir schon hier Episoden gemacht, ob Schlaf nachholen, Vorschlafen etc. möglich ist. Hier geht es einfach darum, die Wahrnehmung zu haben. Ab 16 Stunden zahlen wir einen Preis. Und ich wiederhole es nochmal, den Preis zahlen wir auf die eine oder andere Art. Und es mag sich, je nachdem in welcher Lebensphase, in welchem Alter man ist, entscheidet man sich für den einen oder den anderen Preis. Aber entweder wir zahlen ihn damit, dass wir dann im Bett liegen und somit weniger Wachzeit haben. Das ist ein Preis, der zu zahlen ist, gerade wenn man viel zu tun hat. Das heißt, man muss gucken, dass man in diesen 16 Stunden besser priorisiert, produktiver ist, zu mehr Dingen Nein sagt oder was auch immer, auf Dinge verzichtet. Das ist der eine Preis. Der andere Preis ist eben, dass man die Schäden in der eigenen Kognition, aber dann auch langfristig, dass das Gehirn nicht mehr so gut gesäubert wird im Schlaf. All die Dinge, über die wir auch hier schon viel gesprochen haben und die ich in meinem neuen Buch, das High-Energy-Prinzip, darstelle, was im Schlaf passiert. All diese Dinge finden eben nicht statt, wenn wir dem Schlaf zu wenig Zeit geben. Ich wiederhole mich jetzt an der Stelle nochmal, aber auch gerne nochmal. Bitte lasst uns nicht in diese Falle tappen, dass wir sagen, ich komme mit 6 Stunden Schlaf klar. Es fühlt sich okay an, dass wir glauben, dass wir da in einem nachhaltig stabilen Gleichgewicht sind, denn das sind wir nicht. Es mag sein, dass wir uns jetzt eben etwas leihen und im Sinn von mehr Lebenszeit haben, aber der Preis kann morgen kommen, kann in Jahren kommen. Er kommt aber definitiv mit einer deutlich eingeschränkten Kognition. Und gerade Menschen, die im Beruf ambitioniert sind, Unternehmer, Unternehmerinnen, Topmanager etc., wir sind auf unsere Kognition angewiesen. Wir sind auf das angewiesen. Also probiert es doch mal aus, wie ein Leben sich anfühlt, wenn man eher Richtung 7,5-8 Stunden Schlaf geht, als chronisch bei diesen 6 Stunden zu verbleiben. Und zum Schluss möchte ich noch ein paar Gedanken bezüglich der Umsetzung geben. Denn das eine ist zu sehen, okay, ich weiß das jetzt, aber ich habe gar keine Idee. Ich weiß gar nicht, wie ich mein Leben schaffen soll, wenn ich 8 Stunden am Tag, beziehungsweise von den 24 Stunden im Bett verschwende, in Anführungsstrichen. Menschen planen mit diesen 2 zusätzlichen Stunden und denken teilweise, dass schon 6 Stunden großer Luxus ist. Meine Empfehlung. Das erste ist, wirklich ehrlich mit sich zu sein, und es ist ja einfach zu sagen, okay, ich habe hier so einen Podcast gehört, ich probiere jetzt den Schlaf ein bisschen zu priorisieren. So, das wird meistens nicht funktionieren. Wir müssen wirklich eine Entscheidung treffen. Wir müssen, wenn wir was ändern wollen, wir müssen gar nichts, aber wenn wir was ändern wollen, müssen wir eine ehrliche Entscheidung treffen und sagen, okay, mit diesem Wissen möchte ich etwas ändern. Denn wenn man das nicht tut, dann ist es nur bei diesen chronischen Beschwerden, was die Leute ständig sagen, ich müsste dies, ich müsste mehr Sport machen, ich müsste mich besser ernähren, ich müsste ein bisschen mehr schlafen. Das kann ich ehrlich gesagt nicht mehr hören. Dieses ich müsste mal, ich würde gerne und so. Das ist de facto keine echte Entscheidung. Also wenn man das möchte, eine Entscheidung treffen, und dann gibt's Methodik, wie man das machen kann. Dann schreibt man eine Liste runter. Was hält mich Stand jetzt denn davon ab, früher ins Bett zu gehen? Man kann natürlich auch länger schlafen, aber das ist für viele Menschen noch weniger eine Option. Meistens wird wird zusätzliches Land eher am Abend gewonnen. Und es gibt so Phänomene wie Bedtime Procrastination zum Beispiel, dass Menschen einfach abends die Zeit verdaddeln, weil sie sich etwas Zeit für sich wollen, weil sie im Internet rumdaddeln wollen, sich Reels reinknallen wollen und glauben, es würde sie entspannen. Also es gibt viele, viele Gründe, wie man die Nacht oder den Abend verdaddeln kann. Aber wir zahlen eben diesen Preis. So, und wenn man diese Gründe gefunden hat, mal aufgeschrieben hat, dann kann man zurückarbeiten und zurückdenken. Reverse Engineering wird man im Englischen sagen und sagen, okay, was muss ich zu welcher Zeit tun, damit ich zum Beispiel jetzt, wenn das eine richtige Zeit ist, um 22.30 Uhr im Bett liege. Und meistens liegt es, muss man ein paar Schritte zurückrechnen, wann man nach Hause kommt, wann man Abendessen isst, wann man aufhört mit der Arbeit, wann man sich die Sachen für den nächsten Tag zurücklegt. Wie auch immer deine Abendroutine aussieht, mach nicht den Fehler, dass du alles wie immer machst und dich dann wieder wunderst, dass es nicht geklappt hat, sondern wirklich ein paar Schritte rückwärts rechnen und zu sagen, wo ist der Knackpunkt, den ich etwas vorverschieben muss, damit es dann auch ohne Stress, ohne Hektik gut funktioniert. Bei mir ist das zum Beispiel, ich weiß aus Erfahrung, wenn ich entweder zu Hause oder vor allem, wenn ich auf Geschäftsreisen bin, im Hotel spätabends nach Events ankomme, wenn ich mich dann auf die Couch fallen lasse oder ins Bett fallen lasse und dann die TikTok-App öffne, das ist bei mir so der Punkt, dann weiß ich, dass ich unter 30 Minuten dann nicht mehr rauskommen. Einfach weil wahnsinnig für mich interessanter Content ausgespielt wird. Das heißt, meine Regel ist, wenn ich abends spät dran bin, auf keinen Fall auf die Couch fallen lassen und TikTok aufmachen. So, und wenn ich das weiß, dann kann ich gegensteuern und irgendetwas anderes machen, bevor ich in diese Falle tappe. Und so hat jeder seine Punkte, wo man für sich entscheiden kann, gelingt es mir, früher ins Bett zu gehen. Und das kann man auf verschiedene andere Bereiche ausdehnen, aber ich glaube, die Logik ist klar. Denk einfach mal deinen Abendablauf durch und im besten Fall kann man sich sogar einen Wecker stellen. Morgens haben viele Menschen einen Wecker, aber abends, und er soll dann nicht wecken, sondern er soll erinnern, bestimmte Dinge zu initiieren, ob das jetzt die Zahnhygiene oder den Fernseher ausmachen oder was auch immer ist. Man muss nicht alles mit Disziplin und Willenskraft machen. Man kann sich ein System bauen, wie das gewünschte Verhalten sehr, sehr einfach ist. Und ich hoffe, dass ich dir damit ein bisschen eine andere Perspektive geben konnte, dass es nicht darum geht, dass 8 Stunden Schlafen Wellbeing Luxus ist, damit man jung bleibt oder wie auch immer. Das stimmt alles, ja. Aber schon nach 2 Wochen zahlen wir einen kognitiv wirklich hohen Preis. Und wir brauchen einfach, unser Gehirn hat bestimmte Anforderungen. Wir wissen, dass wir so und so viel Kalorien brauchen, weil es einen Grundumsatz gibt. Wir wissen, dass wir diese und jene Bewegung brauchen, damit unser Körper funktioniert, unsere Muskeln erhalten bleiben. Und genauso wissen wir seit dem Jahr 2003, spätestens seitdem, dass unser Gehirn für 16 Stunden Wachzeit konzipiert ist. Und wir danach einen Preis zahlen. Und ich glaube, wenn man da eine gewisse Ernsthaftigkeit dran hat, kann man sein Leben danach ausrichten. Das heißt nicht, dass es jede Nacht perfekt gelingen muss. Aber zwischen es gar nicht zu können und es perfekt zu können, ist ein Kontinuum, wo es sich lohnt, die Reise anzutreten. Und das hoffe ich, dass ich einen kleinen Impuls mit dieser Podcast-Episode geben konnte. Ich freue mich auf eure Kommentare, wie viele Stunden ihr aktuell schlaft, was euer Plan ist, was euch daran hindert, 8 Stunden zu schlafen. Für mich persönlich war in den letzten, ich würde mal sagen, 10 Jahren einer der allergrößten Energiehebel, Glückshebel und Hebel für alles, was mein Leben ausmacht, als ich meine Bruttoschlafzeit von 7,5 Stunden auf 8,25 Stunden verlängert habe. Das ist genau, wenn man brutto-netto wegnimmt, netto 7,5 Stunden, und wenn ich 8 Stunden 15 schlafe, dann bin ich am nächsten Tag der Mensch, der ich sein möchte. Und danach probiere ich mich auszurichten. Auch mir gelingt es nicht immer, aber das ist mein Fixstern, mein Nordstern. Dann bin ich ein besserer Vater, ein besserer Unternehmer, ein besserer Coach, ein besserer Mensch. Und das ist das, was mir die Priorität und den Grund gibt, das wirklich nach vorne zu schieben. Ich hoffe, dass du deinen Grund findest. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Ich wünsche dir viel Freude beim Auf und Ab deines Lebens und würde mich freuen, wenn du diese Episode jemandem weiterleitest, der vielleicht auch nur 6 oder 7 Stunden schläft und der vielleicht dankbar ist, wenn er diese Studie kennenlernt. Vielen, vielen Dank.